Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ein Gruß auch an alle, die uns jetzt von Radio Maria in Südtirol verbunden sind. Es grüßt Sie, Marion Kuhl. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Das ist der Auftrag Jesu Christi an uns. Ein Leben als Christ zu führen, heißt nicht, dass ich Gott eine Stunde in der Woche schenke oder kurz ein Morgen- oder Abendgebet spreche, auch wenn das natürlich schon eine gute Grundlage ist. Es heißt mehr. Es heißt, mit Christus verbunden zu bleiben in allen Lebenslagen, in allen Situationen des Alltags, egal ob ich im Kloster oder mitten in der Welt lebe. Aber wie macht man das? Wie bleibt man verbunden mit Gott? Wir haben doch alle unsere Aufgaben, unsere Pflichten, die uns zu erfüllen gilt. Bleibt in mir. Kontemplativ leben im Alltag, das ist das Thema einer vierteiligen Reihe, die wir heute beginnen. Und eingeladen dazu haben wir jemanden, der ein Buch dazu geschrieben hat, Kaplan Andreas Schmidt von der Gemeinschaft Emanuel aus München. Grüß Gott, Herr Kaplan.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörer.
Schön, dass Sie bei uns sind. Manche Hörer haben Sie vielleicht damals schon gehört, als Sie Ihre Berufungsgeschichte erzählt haben. Heute wird es um Ihr Buch gehen, beziehungsweise um den Inhalt, kontemplativ leben im Alltag. Ich darf Sie kurz vorstellen. Kaplan Schmidt ist 33 Jahre alt, ist seit 5 Jahren Priester und Mitglied der Gemeinschaft Emanuel. Er ist in der Kaplan in der Pfarrei Maria vom Guten Rat in München. Herr Kaplan, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, zu diesem Thema kontemplativ leben im Alltag ein Buch zu schreiben?
Also es war zunächst einmal für mich selbst eine Frage, die mich beschäftigt hat. Als Kaplan ist man ja auch in alle möglichen Beschäftigungen in der Pfarrei eingebunden, Schule, Jugendarbeit, Sakramenten, Seelsorge. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es nicht nur meine Frage ist, sondern in Seelsorgsgesprächen, dass diese Frage bei vielen Christen aufkommt, besonders eben bei solchen, die mittendrin stehen im Berufsleben, im Familienleben. Und so ist es dazu gekommen, dass wir so eine kleine Arbeitsgruppe gebildet haben, wo wir uns genau mit dieser Frage beschäftigt haben. Wie können wir, wie es ja eigentlich auch unsere Sehnsucht ist und wie es uns auch in der Heiligen Schrift gesagt wird, sozusagen ohne Unterlass beten, also versuchen auch mitten im alltäglichen Leben vereint zu bleiben, mit Gott, in Gott, mit Gott leben. Und ja, aus dieser Arbeitsgruppe ist dann eine Vortragsreihe und dann auch schließlich dieses Buch hervorgegangen.
Freut mich, dass wir daran auch heute Anteil haben können. Was erwartet uns denn in diesen 4 Teilen, die wir jetzt vorhaben?
Ich hatte mir gedacht, dass wir das folgendermaßen aufteilen. Heute im ersten Vortrag würde ich einfach versuchen, erst einmal allgemein einzuführen, was heißt eigentlich genau kontemplatives Leben, wie kann es gehen im Alltag, auch über gewisse Voraussetzungen dafür nachzudenken. Man fängt ja nicht einfach so an zu beten, sondern alles hat auch eine Voraussetzung. Und die Frage ist auch, wie man ein solches Leben beginnen kann, was dafür notwendig ist. Das wäre heute der erste Teil. Dann beim nächsten Mal ging es um die Gebetszeit selbst. Man soll, oder Ziel ist natürlich immer zu beten, aber dafür ist es wichtig, so sagt es auch der Katechismus der katholischen Kirche, einmal zumindest am Tag auch ganz bewusst sich länger Zeit zu nehmen fürs Gebet. Also um diese Gebetszeit wird es dann beim zweiten Mal gehen. Der dritte Vortrag beschäftigt sich dann mit Schwierigkeiten, die auftauchen können. Schwierigkeiten in der Gebetszeit oder im Gebetsleben allgemein. Was gibt es für Schwierigkeiten und wie kann man diesen Schwierigkeiten dann auch begegnen? Wie kann man sie überwinden? Und im letzten und vierten Teil geht es dann darum, wie kann man diese Gebetszeit über die Gebetszeit hinaus, über auch alle Schwierigkeiten hindurch, wie kann man das in den Alltag mitnehmen, welche verschiedenen Formen, welche Hilfen gibt es im Alltag, sozusagen die Gebetszeit fortzuführen und dann auch zu sehen, was für Früchte das bringt, was für wie es uns hilft, auch mitten im Alltag in unseren beruflichen, familiären Pflichten, dass das nicht eine zusätzliche Last ist, sondern dass es uns letztlich hilft, aus der Kraft Gottes zu leben. Das soll dann das Ziel des vierten Vortrags sein.
Und auch das Ziel unserer Reihe, dann bin ich gespannt auf Ihren Vortrag. Heute der erste Teil, bleibt in mir, kontemplativ leben im Alltag. Kaplan Andreas Schmidt von der Gemeinschaft Emanuel ist bei uns zu Gast. Ihnen das Wort.
Danke sehr. Ich möchte beginnen mit einem Wort aus dem Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 5,17. Da sagt es Paulus ganz direkt, betet ohne Unterlass. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon über diese Stelle gestolpert sind. Man fragt sich spontan, wie soll das gehen? Was für eine Aufforderung? Wie stellt sich das Paulus eigentlich vor? Paulus schreibt damals ja auch nicht an irgendwelche Ordensleute, die in einsamen Klöstern wohnen, sondern er schreibt an Christen in Thessaloniki, in einer großen Stadt. Und wir fragen uns, wie hat er das damals gemeint und wie soll das heute gehen, mitten in unserem Leben, alle Zeit beten? Der Katechismus schreibt tatsächlich auch, dass das Leben des Gebetes darin besteht, dass wir immer in Gegenwart des dreimal heiligen Gottes und in Gemeinschaft mit ihm sind. Die Nummer 2565. Das Leben des Gebetes besteht darin, dass wir immer in der Gegenwart des dreimal heiligen Gottes und in Gemeinschaft mit ihm sind. Das also meint wohl Paulus, wenn er vom Gebet ohne Unterlass spricht. Und das meine ich auch, wenn ich rede vom kontemplativen Leben. Ein Leben also, in dem wir immer mehr wirklich jeden Moment unseres Lebens in der Gegenwart Gottes leben und uns nie von seiner Liebe trennen. Zunächst noch etwas genauer zu diesem Begriff des kontemplativen Lebens. Man spricht heute ja oft auch von diesem Wort. Es ist fast manchmal auch schon ein Schlagwort, Aktion und Kontemplation. Es wird auch immer ein bisschen unterschiedlich verwendet. Deswegen wäre es vielleicht gut, zunächst sich Gedanken zu machen, was meinen wir eigentlich damit genau? Das Wort kontemplativ kommt ja von einem lateinischen Wort, contemplari, das eigentlich wörtlich zunächst heißt anschauen, betrachten. Im geistlichen Sinn ist damit einfach ein inneres Betrachten gemeint, ein Anschauen entweder einzelner Glaubensgeheimnisse oder eben einfach der Blick auf Gott. Also ein kontemplatives Leben in diesem ganz wörtlichen Sinne würde dann bedeuten, so wie es der Psalmbeter im Psalm 16, Vers 8 ausdrückt, Gott beständig vor Augen zu haben. Ausgehend von dieser Grundbedeutung wird dann der Begriff kontemplativ in verschiedenen anderen Bedeutungen verwendet. Man spricht manchmal von sogenannten kontemplativen Klöstern, im Unterschied zu Kongregationen, die ein aktives Apostolat haben, sei es in der Schule oder in der Sozialarbeit. Also kontemplative Klöster, solche, die ihre Mission vor allem im Gebet oder auch im Opfer für andere haben. Kontemplation steht schließlich auch für eine bestimmte Form des inneren Gebetes, also das schweigende innere Gebet, das nach dem Katechismus auch den Höhepunkt des Betens überhaupt darstellt. Ich habe jetzt das Wort kontemplativ eher in diesem ursprünglichen weiteren Sinn verwendet. Also in diesem Sinn ist das kontemplative Leben ein Ausdruck für das Gebetsleben überhaupt. Ein Leben im ständigen Blick und auch im ständigen Vereintsein mit Gott. In diesem kontemplativen Leben liegt sicher ein Schlüssel für das christliche Leben überhaupt. Wenn unser christliches Leben nur darin besteht, dass wir irgendwelche Glaubenssätze für wahr halten oder irgendwelche Moralgesetze einhalten, dann ist das sicher schon gut, aber sicher noch nicht das Wesentliche. Gerade im Johannesevangelium wiederholt Jesus immer wieder diesen Wunsch: Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Es ist ihm ganz wichtig und das zeigt, dass hier etwas Wesentliches vom christlichen Glauben überhaupt liegt. Jesus geht es um diese Lebenseinheit mit ihm, also ein Leben in immer tieferer Einheit der Liebe mit ihm und durch ihn, mit dem dreifaltigen Gott. Und zu einem solchen kontemplativen Leben sind wir alle gerufen, egal ob wir in einem abgeschiedenen Kloster leben oder eben mitten in der Welt. Kontemplativ leben bedeutet also, in jedem Moment unseres Lebens die Augen unseres Herzens auf ihn gerichtet zu halten, unser Herz offen und empfangsbereit zu halten für ihn, auch unser ganzes alltägliches Tun aus seiner Kraft mit ihm zu tun, nicht einfach nur ganz allein. Die Kirchenväter haben in der Heiligen Schrift auch ein Bild entdeckt, wo es darum geht, genau das zu verbinden, das aktive Leben mitten in der Welt und das kontemplative Leben, also das innere Bleiben bei Jesus. Sie haben die Stelle von Martha und Maria in diesem Sinn gedeutet. Martha, die für Jesus sorgt, die aktiv ist, was sicher auch gut ist. Und Maria, die zu Füßen Jesu sitzt und ihm einfach zuhört. Wenn Jesus Martha getadelt hat, weil Martha sich gekümmert hat um ihn, dann deswegen sicher nicht, weil sie eben etwas aus Liebe zu ihm getan hat, auch aktiv getan hat, sondern vielleicht deshalb, weil sie die andere Dimension ganz vergessen hat. Das einfache Aufmerksamsein für ihn, das einfache bei ihm sein und auf ihn hören. Darum soll es also gehen, kontemplativ leben im Alltag, Martha und Maria miteinander verbinden. Nach dieser Beschreibung, was es heißt, kontemplativ zu leben, zunächst noch eine Betrachtung zweier Glaubenswahrheiten, die ganz wichtig ist für alles Weitere, was wir dann zum Gebet bedenken werden. Zwei Glaubenswahrheiten, die natürlich zusammengehören und doch nochmal unterschiedliche Akzente haben. Zum einen wollen wir betrachten, was es heißt, dass Gott in uns wohnt. Das ist eine Glaubenswahrheit, die seit der Taufe auch in uns Realität ist. Und das andererseits ebenfalls seit der Taufe wir schon in Gott leben, in gewisser Weise. Was heißt das? Gott wohnt in uns. Im Johannesevangelium 14,23 heißt es, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Jesus, der Vater, sie kommen zu uns, sie wohnen in uns. Wir sind wirklich Wohnung der heiligsten Dreifaltigkeit. Seit der Taufe wohnt der dreifaltige Gott in uns. Das, was zunächst wie eine abstrakte Glaubenswahrheit klingt, das haben viele Heilige auch als eine ganz lebendige Erfahrung für sich selbst persönlich erlebt. Der heilige Augustinus schreibt in seinen Confessiones im Rückblick auf seinen langen Weg der Gottsuche: Du warst in mir und ich außerhalb von mir und habe dich dort gesucht. Du warst mit mir, aber ich war nicht mit dir. Im 16. Jahrhundert nimmt dann Teresa von Avila dieses Wort des heiligen Augustinus auf und fügt hinzu: Da, wo Gott ist, ist der Himmel. Bedenkt also, was der heilige Augustinus sagt, der Gott überall suchte und ihn in seinem Inneren fand. Mir scheint, wenn ich begriffen hätte, wie ich es heute tue, dass in diesem winzigen Palast meiner Seele ein so großer König wohnt, dann hätte ich ihn nicht so oft alleine gelassen und mich von Zeit zu Zeit bei ihm aufgehalten. Wie oft denken wir daran, dass wir Wohnung der heiligsten Dreifaltigkeit sind, dass Gott wirklich in uns wohnt. Die heilige Teresa von Avila spricht auch in einem anderen Buch von der inneren Burg. Sie sagt, unsere Seele ist wie so eine Burg mit verschiedenen Wohnungen. Und ganz im Innersten, da wohnt Gott. Und der Weg des Gebetes ist eigentlich auch ein Weg immer tiefer in unsere Seele hinein, bis an den Ort, wo Gott wohnt und wo er uns an seinem dreifaltigen Leben teilhaben lässt. Eine kleine Nebenbemerkung dazu. Wir müssen aufpassen, dass wir das natürlich nicht verwechseln mit so einer heute verbreiteten Pseudomystik, die oft auch in östlichen Religionen ihren Ursprung hat, wo man sagt, man muss ganz bei sich sein, dann ist man auch ganz bei Gott. Darum geht es nicht, das wäre eine falsche Identifikation des eigenen Ichs mit Gott. Gott ist und bleibt immer der ganz andere und auch gerade als dieser ganz andere wohnt er in mir und will die Gemeinschaft der Liebe mit mir eingehen. Zur Liebe braucht es immer zwei. Wenn es eine Identität gäbe zwischen Gott und mir, dann könnte es keine Gemeinschaft der Liebe geben. Also wenn ich davon spreche, Gott wohnt in mir, dann heißt das nicht, dass ich Gott bin, sondern er ist in mir und lädt mich ein zu der Gemeinschaft der Liebe mit ihm. Gott in mir, das ist, wie wir gesagt haben, der dreifaltige Gott. Es ist vielleicht auch in ganz besonderer Weise die dritte göttliche Person, der Heilige Geist. Im Römerbrief heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gerade der Heilige Geist wurde uns in der Taufe geschenkt, in uns eingesenkt. Er ist die Quelle des göttlichen Lebens in uns. Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 14, Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zur sprudelnden Quelle, deren Wasser Leben, ewiges Leben schenkt. Wenn man so möchte, ist kontemplatives Leben eben genau die Kunst, ständig zu trinken aus dieser inneren Quelle, die immer fließt. Der Heilige Geist sprudelt sozusagen in uns, aber allzu oft suchen wir vergeblich draußen nach dem Wasser, das unseren Durst stillt. Ohne die Verbindung zu dieser inneren Quelle des Geistes in uns vertrocknet unser Leben. Das kontemplative Leben ist also das Leben aus dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Gott wohnt in uns, aber genauso gilt diese zweite Glaubenswahrheit, die wir noch bedenken wollen. Wir leben in Gott, nicht erst später, nach unserem Tod vielleicht gar, sondern schon jetzt. In Jesus und durch ihn in der Liebe des dreifaltigen Gottes leben, das heißt schon im Himmel, das heißt in Gott leben. Freilich erst im ewigen Leben wird dieses Einssein in der Liebe mit Gott vollendet sein, aber schon jetzt ist es wirklich eben auch grundgelegt in uns seit der Taufe. Im Epheserbrief heißt es, Gott hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Interessanterweise steht dieser Vers in der Vergangenheitsform. Also Gott hat uns schon mit Christus zusammen einen Platz im Himmel gegeben. Wir haben jetzt schon wirklich einen Platz im Himmel. Anfanghaft ist uns dieses Leben des Himmels jetzt schon geschenkt. Damit ist freilich nicht gemeint, dass man sozusagen nur noch mit den Augen nach oben durch die Welt läuft und wie man es sich von dem alten Philosophen Thales von Milet erzählt hat, der immer auf die Sterne geschaut hat und nicht mehr auf das, was vor seinen Füßen liegt, dass er dann bald in einen Brunnen gefallen ist. Also in diesem Sinne schon im Himmel leben heißt nicht, dass wir nicht mehr auf der Erde leben. Und wenn wir das auch in der richtig ernst nehmen, dann merken wir auch, das entfernt uns auch keineswegs von der Erde. Schon anfanghaft im Himmel zu leben, ist kein Widerspruch dazu, ganz in der Welt zu sein. Genau im Gegenteil. Denn erst wenn wir wirklich im Herzen Gottes leben, führt uns das hinein in das Herz der Welt. Erst wenn wir wirklich von der Liebe des Herrn erfüllt sind, dann werden wir auch mitlieben mit ihm, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Je mehr wir mit Gott im Himmel verbunden sind, umso mehr werden wir eben auch an seiner Sehnsucht Anteil haben, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, wie es Paulus im Timotheusbrief zeigt. Ohne ein solches Leben, schon jetzt mit Gott und bei Gott, da laufen wir nur allzu leicht Gefahr, eben uns in unsere eigene, kleine, egoistische Welt zurückzuziehen. Ein Leben in Gemeinschaft mit Christus im Himmel, wie es im Epheserbrief heißt, führt uns dagegen genau dazu, unser kleinliches, oft kleinliches Ego auch hinter uns lassen zu können und uns eben wirklich auch den anderen Menschen von ganzem Herzen zuzuwenden. Soweit zu diesen zwei ganz wesentlichen Glaubenswahrheiten, die notwendig sind, dass wir auch hinfinden zu einem kontemplativen Leben. Jetzt vielleicht zu einer Frage, die Sie sich auch die ganze Zeit schon gestellt haben. Wie soll das eigentlich möglich sein? Vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie sich selber das schon vorgenommen haben, immer auch zu versuchen, im Gebet zu bleiben, in Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Und dann kommt das alltägliche Leben mit seinen vielen Aufgaben, mit auch so manchem Ärger, mit allem, was uns beschäftigt. Und wir sind abgelenkt, wir sind zerstreut, wir schweifen ab und wir vergessen oft ganz und schlagen uns so alleine durch. Und wenn man das eine Zeit lang probiert und immer wieder merkt, es klappt nicht, es funktioniert nicht, dann verliert man vielleicht sogar den Mut und man denkt sich, naja, diese Form des Gebets, das ist vielleicht etwas für geistig begnadetere Menschen, aber nichts für mich und man gibt auf. Interessanterweise schreibt die heilige Teresa von Avila in ihrer Lebensbeschreibung, dass sie über ein Jahr lang das innere Gebet ganz aufgegeben hatte, weil sie sich dazu unwürdig fühlte. Danach hat sie erkannt, dass diese Art Mutlosigkeit eine Versuchung war. Und sie nimmt auch das Gebet wieder auf. Und so möchte Gott uns immer wieder ermutigen, auch wenn wir es nicht schaffen, nicht auf Anhieb. Er möchte uns ermutigen, diesen Ruf ernst zu nehmen. Er ist wirklich für jeden von uns. Vielleicht ist unsere Erfahrung, dass wir es alleine nicht schaffen, sogar erst einmal notwendig. Und es stimmt tatsächlich, wir allein sind unfähig zum immerwährenden Gebet. Jesus sagt es uns ja auch ganz klar im Johannesevangelium: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber genauso gilt, für Gott ist nichts unmöglich. Wie können wir also immer mehr dahin gelangen, dass wir zu diesem ständigen Vereintsein mit Gott kommen? Am Beginn des Itinerarium Mentis in Deum, also des Weges des Geistes zu Gott, ein Werk des heiligen Bonaventura, sagt der heilige Bonaventura: Um kontemplativ zu leben, müssen wir uns vor allem danach sehnen. Keiner ist nämlich auch nur irgendwie bereit für eine von Gott geschenkte Kontemplation, wenn er nicht wie Daniel ein Mann der Sehnsucht ist. Bonaventura spielt hier auf einen Vers im Buch Daniel an, Vers 9,23, wo Daniel als Mann der Sehnsucht beschrieben wird. Die Sehnsucht also ist der Schlüssel, dass wir es wirklich von Herzen ersehnen, das, was da in der Heiligen Schrift steht, wozu Jesus uns einlädt, dass wir das auch wirklich leben wollen. Eine weitere Stelle, die in dieselbe Richtung geht, findet sich im Hohen Lied. Da sagt die Braut zu ihrem Geliebten: Zieh mich hinter dir eher her, lass uns eilen. Und in seiner Auslegung dazu bemerkt der heilige Gregor: Wer mich sagt, ziehe mich, der hat etwas, was er will, und etwas, was er nicht kann. Vielleicht geht es uns auch ähnlich bei diesem Wunsch nach dem immerwährenden Gebet. Wir wünschen uns das vielleicht und merken doch gleichzeitig, allein kommen wir nicht hin. Genau dann geht es darum, dieser Sehnsucht Raum zu geben und mit dieser Sehnsucht zu Gott zu beten. Wenn Gott uns in seinem Wort dazu einlädt, immerwährend zu beten, immer mit ihm vereint zu bleiben, dann kann es nicht sein, dass das unmöglich ist. Gott kann uns nicht etwas Unmögliches auflegen. Im Alten Testament heißt es von der Tora: Dieses Gebot geht nicht über deine Kraft. Und dasselbe, denke ich, werden wir sagen können von diesem Wort Jesu: Bleibt in mir, von diesem Wort des heiligen Paulus: Betet ohne Unterlass. Auch der Katechismus bekräftigt: Beten ist immer möglich. Die Frage, und die es ja auch in dieser ganzen Vortragsreihe jetzt gehen soll, ist nur: Wie ist es denn dann möglich? Ich möchte nach diesen einleitenden Gedanken beginnen mit den Voraussetzungen für ein solches kontemplatives Leben, aber zunächst eine kurze Pause.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria in Südtirol sind mit dabei. Bleibt in mir, kontemplativ leben im Alltag. Das ist unser Thema heute. Wir kommen zu einem weiteren Teil des Vortrags mit Kaplan Andreas Schmidt.
Ich möchte jetzt sprechen über einige Voraussetzungen für das kontemplative Leben. Es mag vielleicht verwundern, dass man über solche Voraussetzungen spricht. Ich lehne mich da ein wenig an die heilige Teresa von Avila. Sie hat auch ein Buch über das Gebet geschrieben, das heißt Der Weg der Vollkommenheit. Und fast die Hälfte dieses Buches, am Anfang spricht sie eigentlich nicht über das Gebet, sondern sie spricht über das Leben und über die Voraussetzungen für ein Gebetsleben. Der Grund dafür liegt also darin, dass man das Gebet nicht trennen kann von der Art und Weise, wie wir täglich leben. Der Katechismus bringt das sehr gut auf den Punkt in der Nummer 2725. Es heißt, wir beten, wie wir leben, weil wir leben, wie wir beten. Das heißt, es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen unserem alltäglichen Leben und der Art und auch der Qualität unseres Gebetes. Man kann nicht einfach beten und ansonsten das Leben laufen lassen. Man kann nicht am Leben vorbei beten. Vielmehr muss das ganze Leben auch immer mehr auf Gott ausgerichtet werden, um auch in rechter Weise beten zu können. Also in diesen Voraussetzungen für das Gebet, für das kontemplative Leben, geht es sozusagen, wie man klassisch sagen würde, um die Askese des Gebetes. Askese, das meint unser menschliches Mühen. Unser menschliches Mühen ist immer Ausdruck unserer Sehnsucht. Es zeigt dem Herrn, dass es uns ernst ist, mit dem Wunsch, alle Zeit zu beten. Askese heißt nicht, ich habe hier eine Methode, ein Rezept, wenn ich das anwende, dann gelange ich automatisch zum Ziel. Es ist vielmehr ein Ruf der Sehnsucht nach Gott. Gott allein kann uns diese Gnade des immerwährenden Gebetes schenken. Und dennoch wartet er auf unseren Ruf, auf unsere Bitte. Die heilige Therese von Lisieux hat das einmal in einem schönen Bild ausgedrückt. Sie hat sich selbst beschrieben als ein kleines Kind, das unten am Fuß einer Treppe steht und eben den Weg zu Gott, der als Vater oben steht und auf sie wartet. Und sie möchte als Kind also diese Treppe hinaufsteigen, aber sie ist so schwach, dass sie nicht einmal die erste Stufe schafft. Aber gerade weil der Vater sieht, dass das Kind zu ihm hinauf möchte und auch die angestrengten und doch vergeblichen Bemühungen, kommt er herunter und nimmt das Kind in die Arme und holt es zu sich hinauf. Ein schönes Bild für die Askese. Gott weiß, wie schwach wir sind, und doch wartet er auf unser Mühen, auf unsere Sehnsucht, auf unsere Bitten. Ich möchte 4 Voraussetzungen benennen für das Gebet, für das kontemplative Leben. Die erste Voraussetzung ist Entschiedenheit. Das betont auch der Katechismus. Er sagt, das Gebet ist immer eine entschlossene Antwort. Eine entschlossene Antwort unsererseits auf das Geschenk Gottes. Und das heißt dann auch ganz konkret, wie der Katechismus in der Nummer 2710 sagt, die Wahl und die Dauer des Gebetes beruhen auf einem entschlossenen Wollen, in dem sich das Verborgene des Herzens offenbart. Man betet nicht, wenn man Zeit hat, sondern man nimmt sich die Zeit, um für den Herrn da zu sein. Man tut dies mit dem festen Entschluss, ihm diese Zeit nicht wieder wegzunehmen, auch wenn die Begegnung mühevoll und trocken sein mag. Dieser Satz des Katechismus ist natürlich hingesprochen auf die konkrete feste Gebetszeit am Tag. Und doch gilt es auch für das allgemeine kontemplative Leben. Es offenbart etwas, das Verborgene unseres Herzens wird offenbar in unserer Entschiedenheit, ob wir es eben wirklich wollen oder ob man es einfach mal schaut, ob es klappt oder eben auch nicht. Wenn wir uns nur von unseren Gefühlen und Launen leiten lassen, dann werden wir den Weg des Gebets bald wieder aufgeben. Es ist immer so, manchmal zieht es einen mehr hin zum Gebet, ein andermal eher weniger. Manchmal hat man vielleicht auch Zeit und es ist genug Muße, um auch wirklich zu beten. Ein andermal ist so viel zu tun, dass man sich denkt, nein, ich habe keine Zeit. Natürlich kann es das immer geben, dass etwas Dringenderes uns im Moment das Gebet verwehrt. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht um die tiefe Entschiedenheit des Willens. Teresa von Avila, auch wieder in ihrem Buch Der Weg der Vollkommenheit, betont diese Entschiedenheit, dass man sich zutiefst danach sehnt, dieses Leben mit Gott auch wirklich im Gebet zu führen. Und sie sagt, gerade um einen solchen Gebetsweg zu beginnen, ist diese Entschiedenheit ganz wichtig. Sie schreibt, auf die Frage, wie man diesen Weg beginnen soll, kann ich nur antworten, es ist vor allem wichtig, ja, es ist alles daran gelegen, mit ganz fester Entschlossenheit zu beginnen und dann nicht mehr stehen zu bleiben, bis man das Ziel erreicht hat. Und dies, was auch immer geschehen mag, was auch immer uns begegnet, selbst wenn die Mühe noch so groß wird oder wenn andere über uns reden. Also weder äußere noch innere Hindernisse, Widerstände, die es immer geben wird, sollen uns abhalten von einem solchen Weg des Gebets. Und gerade damit man auf diesem Weg treu bleiben kann, damit einem diese Schwierigkeiten eben nicht abbringen, braucht es diese feste Entschlossenheit des Willens. Entschiedenheit, das wäre also ein erster Punkt, eine erste Voraussetzung, um auch wirklich ein solches kontemplatives Leben, ein Leben des Gebets, des Vereinsens mit Gott zu führen. Den zweiten Punkt, die zweite Voraussetzung möchte ich nennen, Sehnsucht nach Heiligkeit. Was meine ich damit? Das Zweite Vatikanische Konzil erinnert daran, dass eigentlich alle Christen zur Heiligkeit gerufen sind. Wir denken bei dem Begriff Heiligkeit freilich meist an die kanonisierten Heiligen, an die ganz außergewöhnlichen Lebenswege dieser Heiligen. Und oft denken wir nicht, dass das auch uns gelten könnte. Heiligkeit meint aber nicht eine Extraform christlichen Lebens, sondern eigentlich die Normalform christlichen Lebens. Das, wozu Gott uns ruft. Ein Leben nach seinem Willen, ein Leben in Gemeinschaft mit ihm. Heilig zu leben, oder die Sehnsucht, heilig zu leben, heißt dann eben auch, sich danach sehnen. So zu leben, wie es gut ist, wie es recht ist, wie es Gott gefällt. Gebet und heiliges Leben gehören also miteinander zusammen. Oder wie es die heilige Teresa von Avila wieder ausdrückt, Gebet und weichliches Leben vertragen sich nicht. Um also wirklich in ein kontemplatives Leben eintreten zu können, müssen wir uns danach sehnen, letztlich heilig zu leben. Freilich soll das nicht heißen, dass man erst warten muss, bis man ein Heiliger ist, bis man anfangen könnte zu beten. Dann könnten wir wahrscheinlich alle lange warten. Es heißt vielmehr, dass wir uns danach sehnen sollen, dass diese Sehnsucht wichtig ist. Doch was heißt nun Heiligkeit konkret? Das Zweite Vatikanum definiert die Heiligkeit als die vollkommene Liebe. Und die vollkommene Liebe bedeutet natürlich zunächst einmal einfach auch die ganz konkrete Nächstenliebe in unserem Umfeld. Diesen Zusammenhang zwischen der Nächstenliebe und dem Gebet, der Beziehung zu Gott, hat Papst Benedikt XVI. In seiner Enzyklika Deus Caritas Est sehr schön auf den Punkt gebracht. Er schreibt dort: Wenn ich die Zuwendung zum Nächsten aus meinem Leben ganz weglasse, dann verdorrt die Gottesbeziehung. Nur meine Bereitschaft, auf den Nächsten zuzugehen, ihm Liebe zu erweisen, macht mich auch fühlsam Gott gegenüber. Die Liebe, die Zuwendung zum Anderen und die Offenheit für Gott gehören ganz eng zusammen. Die Heiligkeit, zu der Gott uns ruft, konkretisiert sich vor allem also in der Nächstenliebe. Aber zur Heiligkeit gehören noch eine Vielzahl von weiteren Tugenden, die klassischen Kardinaltugenden der Gerechtigkeit, Klugheit, des rechten Maßes, weitere menschliche Tugenden wie Güte, Freundlichkeit, Treue und so weiter. Zwischen dem Gebet und diesen Tugenden gibt es immer eine Wechselwirkung. Auf der einen Seite wird es natürlich eine Frucht des Gebetes sein, dass Gott uns auch hilft, in diesen Tugenden zu wachsen. Aber genauso ist es umgekehrt notwendig, dass wir uns auch nach diesen Tugenden sehnen und nach ihnen streben, soweit es in unserer Kraft steht. Das wird dazu führen, dass auch unser Gebet echt und tief wird. Auch hier bringt es wieder die heilige Teresa von Avila auf den Punkt. Sie schreibt: Der König der Herrlichkeit wird nicht in unsere Seelen kommen, um eins mit ihr zu sein, meine ich, wenn wir uns nicht anstrengen, in den Tugenden zu wachsen. Zum Streben nach Heiligkeit gehört also auf der einen Seite das Bemühen, die Liebe auch wirklich zu leben, die Tugenden zu verwirklichen. Zur Heiligkeit gehört natürlich auch zu versuchen, eigene Fehler und Laster zu überwinden. Selig die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Auch in dieser Seligpreisung ist dieser Zusammenhang darin zwischen der Kontemplation, dem Gott schauen und dem reinen Herzen. Die Reinheit des Gewissens ist also in gewisser Weise eine Voraussetzung für die klare Sicht im geistlichen Bereich. Ein einfacher Vergleich zum alltäglichen Leben: Wenn man auf der Autobahn fährt und durch die Fliegen, die einem entgegenkommen, oder sonstige Verschmutzungen, wenn die Windschutzscheibe immer dreckiger wird, dann sieht man immer schlechter und man kann auch immer schlechter Auto fahren. So geht es auch bei uns, wenn im Leben so manche Sünden, vielleicht auch nur ganz kleine, sich anhäufen. Auf die Dauer versperren sie eben doch den Blick auf Gott. Und vielleicht haben Sie schon auch die Erfahrung gemacht, dass man gerade nach einer guten Beichte wieder auch ganz neu und viel tiefer ins Gebet kommt, in den Dialog mit Gott. Noch einmal, es geht bei all dem gar nicht um ein Perfektionsstreben, um dann überhaupt erstmal gebetsfähig zu sein. Wenn wir nach der Nächstenliebe, nach den Tugenden streben, wenn wir versuchen, unsere Fehler immer neu auch zu überwinden, dann geht es wirklich um diese Sehnsucht. Es geht darum, dass wir die Heiligkeit genauso ersehnen wie ein kontemplatives Leben, ein Leben im Gebet. Beides, die Heiligkeit und das kontemplative Leben, sind geeint in der Liebe zu Gott. Beide gehen letztlich aus derselben Liebe hervor. Eine weitere, das wäre dann die dritte Voraussetzung für das kontemplative Leben, möchte ich nennen, die innere Freiheit. Auch davon handelt die heilige Teresa von Avila. Es geht um die Freiheit im Verhältnis zu allen irdischen Gütern. Die heilige Teresa unterweist ihre Schwestern, sich nur noch an den Schöpfer zu klammern und alles Geschaffene hinter sich zu lassen. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir die Geschöpfe oder die geschaffenen Güter irgendwie abwerten oder gar ablehnen. Es geht vielmehr darum, dass wir uns nicht an sie hängen, sondern dass wir das rechte Verhältnis von ihnen zu ihnen bekommen und dass wir das Rechte auch von ihnen erwarten. Die heilige Teresa sagt beispielsweise im Zusammenhang mit der Freundschaft: Wir preisen den Schöpfer für einen Freund, aber in ihm die Erfüllung sehen? Nein. Also es geht letztlich um diese Frage: Worin sehe ich meine Erfüllung, die letzte Erfüllung meines Lebens, das eigentliche und tiefste Glück? Und da brauchen wir eine realistische Einschätzung aller irdischen Güter, der menschlichen Beziehungen, des materiellen Besitzes, unserer Hobbys und so weiter. Und eben auch eine richtige Einschätzung dessen, was Gott für unser Leben bedeutet. All die irdischen Gaben sind Geschenke des Schöpfers, Grund zur Freude über seine Liebe, die er uns in ihnen erweist. Aber sie allein sind nie genug, um unsere letzte Sehnsucht nach Erfüllung, nach Glück zu stillen. Und es ist gerade auch eine Folge, wie es die Heilige Schrift darstellt, der Ursünde, dass unsere Sehnsucht da sozusagen etwas irritiert ist und dass wir oft mehr von den irdischen Gütern als von Gott selbst diese letzte Erfüllung erwarten. Im Römerbrief schreibt Paulus, dass die Menschen eben nach der Ursünde die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben und das Geschöpf anbeten und nicht den Schöpfer verehren. Gerade auch unsere Zeit ist sehr auf das Diesseits ausgerichtet und viele erwarten das ganze Glück von den Gütern dieser Welt. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir uns von diesem Sog nicht mitreißen lassen. All diese Wünsche, die wir auch in unserem Herzen haben und die auch nicht schlecht sind nach bestimmten Gütern und auch nach Erfüllung und Glück, sie haben letztlich in ihrem Motor, haben sie in dieser letzten Sehnsucht nach Gott selbst. Und es geht darum, dass wir das erkennen und dass wir auch unsere Sehnsucht wieder neu auf Gott ausrichten. Dabei können uns helfen die Beter der Psalmen, die genau das zum Ausdruck bringen. Im Psalm 16 heißt es: Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. Oder im Psalm 73, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Oder im Psalm 63, meine Seele hängt an dir, eben nicht an irgendwelchen irdischen Gütern. Wenn wir das im Herzen tief verstanden haben, dann werden wir frei. Und interessanterweise eben auch frei, um all die irdischen Güter, die Gott uns schenkt, in rechter Weise zu genießen. Das schreibt die heilige Edith Stein. Sie sagt: Wer sich von aller Anhänglichkeit an zeitliche Güter frei macht, der erlangt Freiheit des Geistes, Klarheit des Verstandes, tiefe Ruhe und friedvolles Vertrauen auf Gott. Man gewinnt sogar mehr Freude an den Geschöpfen in der Entäußerung, eine Freude, wie sie der Habsüchtige nicht kosten wird, weil es ihm in seiner Unruhe an der nötigen Geistesfreiheit fehlt. Der Befreite erkennt die Güter in ihrem wahren, natürlichen und übernatürlichen Wert. Innere Freiheit meint also auf der einen Seite Dankbarkeit für die Gaben des Schöpfers, und doch auch gleichzeitig eine gewisse Gelassenheit und Loslösung. Ich freue mich an ihnen, aber ohne mich an sie zu hängen, ohne sie übermäßig zu begehren. Gerade im Dank und im Lobpreis wird diese Haltung deutlich. Im Lobpreis richten wir unseren Blick nicht nur auf die Gaben, sondern eben auch auf denjenigen, der die Gaben gibt, auf den Schöpfer selbst. Diese innere Freiheit, die erlangen wir freilich nicht dadurch, dass wir unsere Wünsche, die wir vielleicht spüren, einfach versuchen niederzudrücken. Das bewirkt eher das Gegenteil. Es verhält sich vielleicht eher so wie bei Sonne und Mond. Wenn die Sonne aufgeht und das Licht der Sonne aufstrahlt, dann verschwindet der Mond langsam aus der Sicht. Das heißt, je mehr das Leben Christi auch unser Leben erfüllt, umso mehr verlieren solche übermäßigen Begierden nach irdischen Dingen die Macht über unsere Seele. Noch einmal Edith Stein. Das Herz wird erfüllt mit himmlischem Trost, neben dem alle Freuden und Genüsse der Welt verblassen. Auf diese Weise wird die Seele bereit gemacht, sich mit allen ihren Kräften von den irdischen Gütern abzuwenden und zu den himmlischen zu erheben. Letztlich ist also auch diese innere Freiheit eine Frucht des Lebens im Heiligen Geist. Wenn wir es Gott erlauben, dann wird er selbst uns auch immer mehr diese innere Freiheit schenken. Und wir merken dann, was manchmal früher für uns unverzichtbar erschien, was wir meinten, das brauchen wir unbedingt, das müssen wir haben, da gewinnen wir dann eine viel freiere, viel lockerere Einstellung. Wir freuen uns daran, wir sind dankbar, wenn Gott es uns schenkt, aber wir wissen im Tiefsten, er ist unser Glück. Die letzte Voraussetzung für heute, die ich benennen möchte, habe ich genannt Hingabe an Gott. Der selige Charles de Foucault hat uns ein wunderbares Gebet der Hingabe hinterlassen. Er betet: Mein Vater, ich überlasse mich dir, mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an. Ein sehr weitgehendes Gebet, und wenn wir es versuchen zu beten, spüren wir, das braucht unser ganzes Vertrauen, und wir können es nur beten, wenn wir wirklich darauf vertrauen, Gott kennt mich viel besser als ich mich selbst, er liebt mich viel mehr als ich mich selbst. Nur dann kann ich mich in diesem ganzen Vertrauen auch mich ihm hingeben, mich ihm ausliefern. Und genau in dieser Hingabe an Gott, so sagen es die Lehrer des Gebets und unter anderem auch wieder Teresa von Avila, genau in dieser Hingabe liegt auch eine ganz wichtige Voraussetzung für das Gebet, für das kontemplative Leben. Teresa von Avila schreibt: Der König gibt sich nur dem, der sich auch ihm ganz gibt. Das ist ganz sicher so, und weil das ein sehr wichtiger Punkt ist, erinnere ich euch immer wieder daran. Gott kann in mancher Seele nicht so wirken, wie er es tun würde, wenn sie sich ihm ganz und ohne Vorbehalte schenkte. Soweit Teresa von Avila. Und auch an einer anderen Stelle betont sie diesen Punkt. Sie schreibt: Wenn wir unseren Willen nicht ganz dem Herrn überlassen, damit er in allem, was uns angeht, nach seinem Willen handeln kann, dann wird er uns niemals das lebendige Wasser aus der Quelle trinken lassen. Das Wasser ist die vollkommene Kontemplation. Also ohne diese innere Hingabe können wir nie in ein wirkliches Vereintsein, in ein wirklich kontemplatives Leben eintreten. Eigentlich ist das genau auch enthalten in dem Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat. Vater, dein Wille geschehe. Oft beten und bitten wir genau andersrum. Wir beten, mein Wille soll geschehen. Natürlich dürfen wir Gott auch unsere Wünsche, unsere Bitten vortragen. Und doch, Jesus lädt uns ein, es genau in dieser Haltung der Hingabe zu tun, letztlich den Willen des Vaters zu suchen. Ich denke, das ist vielleicht ein Grund, dass viele Menschen nie zu einem tieferen Leben des Gebets finden, weil sie gerade an diesem Punkt nicht weiterkommen, weil sie oft stehen bleiben bei einem Gebet, wo sie nur Gott um Ausführung ihres Willens bitten. Manchmal stellt man sich ja auch als Kind Gott so vor wie so einen großen Weihnachtsmann im Himmel, dem man seine Wünsche vorträgt. Und wenn Gott dann diese Wünsche nicht erfüllt, ja, dann klagt man, Gott erhört mich nicht, und man gibt das Gebet auf. Der Geist der Hingabe ist dem genau entgegengesetzt. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und genau durch diese Hingabe öffnen wir Gott die Tür für sein Wirken in unserem Leben. Freilich, eine solche Hingabe geht auch nicht ein für alle Mal. Sie muss auch immer ständig erneuert und vertieft werden. Gerade wenn vielleicht uns etwas in unserem Leben begegnet, was gegen unsere Pläne geht, dann braucht es wieder neu einen solchen Akt des Vertrauens, einen Akt der Hingabe an ihn. Und Gott selbst wird uns helfen, dass wir mit der Zeit immer mehr erkennen, wo wir noch an uns selbst hängen, an unserem Willen. Und er wird uns helfen, ihm nicht nur Teilbereiche unseres Lebens, sondern wirklich unser ganzes Leben zu überlassen. Damit bin ich an das Ende des heutigen Teiles gelangt. Entschiedenheit, innere Freiheit, Sehnsucht nach Heiligkeit und Hingabe. Das sind die Voraussetzungen, innere Haltungen, die uns helfen, dann auch wirklich in ein solches Leben des Gebetes, in ein kontemplatives Leben einzutreten. Das nächste Mal soll es dann um die konkrete Gebetszeit gehen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Bleibt in mir kontemplativ leben im Alltag. Das war heute der erste Teil einer kleinen vierteiligen Reihe in der Senderei Spiritualität bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast heute Kaplan Andreas Schmidt von der Gemeinschaft Emanuel in München. Danke Ihnen, Herr Kaplan, für diesen Vortrag, für diese Einführung. Sie haben uns sicherlich Sehnsucht gemacht, mehr auch zu diesem Gebet, zu dieser persönlichen Beziehung zu Gott zu finden. Für alle, die vielleicht jetzt einen neuen Anstoß erhalten haben, vielleicht wieder es neu mit dem Gebet zu wagen, was würden Sie da raten?
Ja, wie ich es auch schon im Vortrag anklingen habe lassen, ich denke, das Wichtigste ist, diese Sehnsucht, Gott selbst zu sagen, Gott auch selbst darum zu bitten, dass er hilft und konkret Wege zeigt, wie das gehen kann. Wenn wir mit dieser Sehnsucht Gott bitten, dann wird er uns auch Wege zeigen. Und das wird für jeden ganz unterschiedlich aussehen, weil jeder auch ein anderes Leben hat. Aber im Vertrauen Gott bitten und dann einfach beginnen. Einfach versuchen, täglich eine Gebetszeit zu nehmen und dann einfach sich auch von Gott und vom Heiligen Geist führen lassen.
Beim nächsten Mal werden Sie das noch ausführen. Da wird es um die Gebetszeit genau gehen und auch um die Arten des Gebetes. Für alle, die vielleicht das, was wir heute gehört haben, auch noch einmal nachlesen möchten. Kaplan Andreas Schmidt hat ein Buch herausgegeben, genau zu diesem Thema, das im Adamas Verlag erschienen ist. Die Angaben können Sie bei unserem Hörerservice erfragen unter der 0700 75 25 75 25 oder Sie können auch direkt auf unsere Homepage gehen. Dort finden Sie auch die Informationen unter dieser Sendung abgespeichert. Bleibt in mir, kontemplativ leben im Alltag. Der gleiche Titel, wie unsere Sendung hat auch das Buch von Kaplan Andreas Schmidt. Für alle, die diese Sendung auch noch einmal hören wollen, Sie können wie immer auch einen Mitschnitt bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 0700 75 25 75 20 oder nutzen Sie unser Angebot Podcast und Download auf unserer Homepage www.horeb.org. Herr Kaplan, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. So segne und behüte euch der allmächtige Gott. Er schenke euch seinen Frieden, seinen Trost und seine Freude. Er selbst führe euch immer tiefer hinein in ein Gebet, in ein Leben des Gebetes und des ständigen Vereinseins mit ihm. Das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.